Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Ja, in 2 Tagen geht es los mit dem CO2-Preis. Dann schlägt die Regierung auf Kohle, auf Gas, auf Heizöl, auf alles, was irgendwie fossil ist und verbrannt werden kann, einen zusätzlichen Obolus drauf. Am Anfang ist das noch nicht viel, bei Sprit zum Beispiel so etwa 7 Cent pro Liter. Aber über die Jahre soll das teurer werden. Hier in Deutschland werden Verbraucher und Unternehmen dafür an anderer Stelle entlastet. Das führt zu der Vermutung, dass sich so einen CO2-Preis nur reiche Länder leisten können. Das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC, das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, das hat aber kürzlich durchgerechnet und gesagt, das stimmt so nicht. Der CO2-Preis, der hilft auch Armen, auch in armeren Ländern. Ich konnte vor der Sendung mit Jan Steckel sprechen, der dort die Rolle der Entwicklungsländer beim Klimawandel untersucht. Meine Frage war, wenn ärmere Haushalte in ärmeren Ländern doch einen größeren Teil ihres Einkommens fürs Heizen, fürs Kochen, auch für den Bus ausgeben als reichere, da klingt es doch logisch, dass ein Preis auf alles, was CO2 ausstößt, sie härter trifft. Warum stimmt der Gedanke so nicht?
In Ländern wie Deutschland ist das auch in der Tat so. Also in Deutschland ist es so, dass die Haushalte Energie relativ homogen über die verschiedenen Einkommensgruppen nutzen. Das liegt einfach daran, dass fast alle große energieintensive Haushaltsgeräte nutzen. Kühlschränke, Waschmaschinen, Computer und so weiter. In Entwicklungs- und Schwellenländern ist das nicht der Fall. Nehmen Sie zum Beispiel Indien. Hier nutzen weniger als 20% der Haushalte einen Kühlschrank. Sie können sich schlicht einfach keinen leisten. Im Umkehrschluss nutzen sie aber auch weniger Energie als die reicheren Haushalte, die eben ja häufig ein Leben führen, das unserem jetzt nicht unähnlich ist, und wären dann von den CO2-Preisen entsprechend weniger. Das heißt aber nicht, dass sie nicht betroffen wären. Es ist vor allem in den armen Ländern wichtig, da ganz, ganz genau hinzuschauen. Also eine CO2-Bepreisung zum Beispiel könnte manche Haushalte auch zurück in die absolute Armut drücken oder sie könnte sie dazu zwingen, wieder Feuerholz zum Kochen zu sammeln, weil sie sich kein Propangas mehr leisten können.
Ist die Frage, für wen gilt das denn überhaupt? Welche anderen Länder haben denn überhaupt einen zusätzlichen Preisstempel draufgeklebt auf Kohlendioxidemissionen?
Also die reicheren OECD- und auch G20-Länder haben in etwa 50% ihrer Emissionen mit einem Preisschild versehen und 10% der Emissionen in den Ländern sind ungefähr auf einem Niveau, von dem wir dann denken, das wäre angebracht, um die Ziele im Pariser Abkommen auch zu erreichen. Es gibt also noch einiges zu tun, auch in den reichen Ländern, aber es gibt auch viel Bewegung und auch viel Bewegung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zum Beispiel denken Kolumbien, Vietnam, Indonesien oder auch Ghana gerade über die Einführung von CO2-Preisen nach. Und nicht zu vergessen, auch die vielen Länder, die dabei sind, ihre fossilen Subventionen abzubauen. Denn die wirken quasi wie ein negativer CO2-Preis, also eine Subvention zu emittieren. Und eine Abschaffung davon wäre auch sowas wie eine CO2-Preiserhöhung, also ein Schritt in die richtige Richtung. Und die absehbaren Effekte für die Haushalte wären relativ ähnlich.
Sie haben sogar herausgefunden, dass es in Entwicklungs- und Schwellenländern wahrscheinlich ist sogar, dass ein Preis für CO2 das soziale Gefälle verringert. Wieso ist das so?
Es ist so, dass die reichen Haushalte einfach stärker von dieser Steuer betroffen werden, weil sie mehr CO2-intensive Energie nutzen. Vor allen Dingen deswegen. Und sie müssen dann, um ihr Konsumniveau zu halten, relativ gesehen mehr abgeben als die armen Haushalte. Oder auf Konsum verzichten. Das macht die Steuer dann progressiv und langfristig würde sich dadurch die Einkommensschere schließen. In Deutschland und vielen anderen Industrieländern ist es übrigens ganz genau andersrum. Die Steuer wirkt ohne Ausgleichsmaßnahmen in Deutschland regressiv und die Schere würde weiter auseinandergehen.
Heißt das, der CO2-Preis nutzt tendenziell ärmeren Menschen auch dann, wenn ihre Regierung sie nicht eigens an anderer Stelle entlastet, wie das ja hier teilweise getan wird?
Genau, wobei ich sagen würde, dass es auch wichtig ist, unabhängig von der Frage, ob eine Steuer progressiv oder regressiv ist, darüber nachzudenken, wie Ausgleichsmaßnahmen gestaltet werden können. Denn gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch in Deutschland, nur weil etwas progressiv ist, bedeutet es eben nicht, dass arme Haushalte nicht betroffen sind.
Sie berücksichtigen noch nicht, wie der Staat die Einnahmen verwendet, also um Geringverdiener zu entlasten beispielsweise. Das spielt doch auch eine Rolle.
Natürlich. Allerdings, glaube ich, haben auch ärmere Länder ihre Erfahrungen gemacht, sozusagen, was passiert, wenn sie nicht dafür sorgen, dass die sozialen Effekte in irgendeiner Weise ausgeglichen werden. Also auch wenn jetzt die wenigsten Länder CO2-Preise eingeführt haben, haben schon sehr viele Länder Erfahrungen gemacht mit Subventionsreformen. Und die sind häufig daran gescheitert, dass die Länder eben sich nicht vorher überlegt haben, wie die betroffenen Gruppen kompensiert werden können, das eben nicht gut kommuniziert haben in die Bevölkerung und in der Folge, egal wo sie hinschauen, Nigeria, Indonesien, auch Ecuador vor einem Jahr, die Leute auf die Straße gegangen sind und das einfach dann politisch unmöglich war, diese Reform durchzuführen, beziehungsweise teilweise die Regierung dann auch aus dem Anlass aus dem Amt gejagt worden sind. Also ich denke, da gibt es schon eine ganz starke Motivation, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man diese Politik einführen möchte, wie man denn jetzt eigentlich die Ärmsten entlasten könnte. Ein Punkt ist, glaube ich, zentral hier, denn die CO2-Bepreisung hat ein sehr entscheidendes Plus, nämlich er ist relativ einfach zu erheben und er ist relativ schwierig zu umgehen. Und das ist natürlich in Volkswirtschaften mit eher geringer staatlicher Kapazität und einem hohen Anteil des informellen Sektors entscheidend und kann auch dazu beiführen, dass die Steuerquote in diesen Ländern, was auch ein erklärtes Ziel ist, diese Steuerquote eben zu erhöhen, damit die Länder auch mehr Manövrierfähigkeit haben, zum Beispiel öffentliche Investitionen zu tätigen, kann die Steuerquote auch erhöhen. Und ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil von so einer Steuer.
Heißt das, Herr Steckel, unterm Strich empfehlen Sie Entwicklungsländern, in jedem Fall CO2-Preise einzuführen?
Unterm Strich auf jeden Fall. Langfristig ja. Aber das Wie ist natürlich total entscheidend. Und auf keinen Fall wollen wir, dass andere Entwicklungsziele, wie zum Beispiel sauberes Kochen ohne Feuerholz und Holzkohle, unterminiert werden. Das Schöne ist halt, der CO2-Preis generiert Einnahmen, die können genutzt werden, die armen Bevölkerungsgruppen oder müssen gar nicht unbedingt die Ärmsten sein, auch die Bevölkerungsgruppen, die am stärksten betroffen sind, zu entlasten. Und ich glaube, das kann gegebenenfalls auch mit Hilfe von internationaler Klimafinanzierung, das kann auch in Entwicklungs- und Schwellenländern geschafft werden.
Sagt Jan Steckel, Experte für die Rolle von Entwicklungsländern beim Mercator-Institut.